Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich verändert. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf euch, liebe Hörer und Hörerinnen, durch diesen Podcast begleiten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema kollegiale Führung. Was steckt denn hinter diesem Begriff? Was braucht es in einem Unternehmen, um kollegiale Führung richtig zu leben? Das wollen wir uns in Folge 11 von Dialog ein bisschen genauer anschauen. Und dazu begrüße ich bei mir vor dem Podcast-Mikrofon Christine Krimmel von der CX-Agentur in Wien. Sie beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema integrale agile Organisationsentwicklung und kollegiale Führung und begleitet dabei auch das Diakoniewerk im aktuellen Transformationsprozess. Liebe Frau Krimmel, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Liebe Frau Krimmel, lassen Sie mich zu Beginn kurz einmal von Ihrer Website zitieren. Da steht, wer Sie kennt, weiß, Christina ist eine wahre Powerfrau, angetrieben von dem Verlangen, mehr zu wissen, mehr zu verstehen, mehr zu erleben. Einen Raum betritt sie mit Energie und strahlender Lebensfreude, die wahrhaftig ansteckend ist. Das habe ich selber gerade mitbekommen. Der Mensch steht bei ihr immer im Mittelpunkt. Also ich glaube, das sind schöne Worte, die Sie sehr gut beschreiben, vermutlich. Also ich habe sie erst kurz vorher kennengelernt, aber ich glaube, das trifft sehr gut zu. Verraten Sie uns doch gleich einmal zu Beginn der Folge, wie ist es überhaupt zu dem gekommen, was Sie heute machen? Wie hat sich das ergeben?
Puh, ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren meine Ausbildung gemacht. Ich habe Anfang der 90er Jahre Marketing in Wien studiert, an der Wirtschaftsuniversität. Und ich habe damals den Philipp Kotler persönlich getroffen, also nicht 1:1, sondern bei einer Veranstaltung. Und der hat eine Definition von Marketing gegeben, die ich einfach großartig gefunden habe und die noch immer mein Lebensmotto ist. Finde Wünsche und erfülle sie. Und er hat damals auch sehr, sehr darüber gesprochen, dass man den in Mittelpunkt den Menschen stellen soll. Das war dann auch das Motto von einer Jahrestagung, die ich an der Wirtschaftsuniversität 1991 mitgestalten durfte. So, also Marketing war mein Ding, das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ich war dann lange Zeit in einer Bank und mich hat gewundert, warum wir uns immer so tolle Dinge vorgenommen haben und sie nicht auf den Boden gebracht haben. Und bin dann auf ein Mysterium draufgekommen, es sind die Menschen. Es war halt wegen den Menschen, ob das jetzt die Kundinnen und die Kunden sind, aber auch die Kollegen und Kolleginnen. Wir haben so schöne Dinge, die wir uns vornehmen und meine Bank hat auch wirklich eine sehr schöne Gründungsgeschichte. Aber dieser Gedanke kam nie so wirklich damals auf den Boden und das hat mich sehr beschäftigt. Und dann habe ich mich sehr viel mit Strategieentwicklung beschäftigt und habe dann zwei Kinder bekommen, was eine tolle Sache ist, und habe mich weiter mit diesem Thema Organisation beschäftigt und habe dann, wie ich wieder zu arbeiten begonnen habe, nach den Kindern noch ein Master in Organisationsentwicklung gemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist das so der Hebel, um die tollen Pläne auf den Boden zu bringen. Und das war es dann tatsächlich. Und 2018 habe ich dann, da war ich schon eine sehr gestandene Organisationsentwicklerin und habe auch lange Zeit in einer Organisation gearbeitet, habe dort die Transformation begleiten dürfen, war ein sehr großes Unternehmen der Telekommunikationsbranche. Und da habe ich all das, was ich in meiner Ausbildung beim Organisationsentwicklung lernen konnte, auch 1:1 umsetzen können und es hat funktioniert. Also es waren die Menschen, Surprise. Und 2018 war ich dann sehr viel in Hamburg, weil ich ein Buch gelesen habe und das ist vielleicht schon die Überleitung zu dem, was ich bei der Diakonie und beim Diakoniewerk mache. Das Buch hieß Das kollegial geführte Unternehmen. Und wie ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich möchte diese Menschen sofort und umgehend kennenlernen. Gibt sogar noch einen Blogartikel davon, aus meiner Euphorie heraus auf unserer Website. Und ich habe sie dann wirklich kennengelernt und habe dann einige Jahre mit ihnen sehr intensiv in Hamburg gearbeitet.
Bevor wir jetzt noch näher auf die kollegiale Führung eingehen, bleiben wir vielleicht noch einmal kurz bei Ihnen, bei Ihrem Lebenslauf. Sie haben ja da sehr viel stehen. Sie beschäftigen sich auch mit Design Thinking, dialogzentrierter systemischer Aufstellungsarbeit und eben der kollegialen Führung, Organisationsentwicklung. Aber was ist der Motor für Ihr Tun? Für was stehen Sie in der Früh auf? Um Dinge auf den Boden zu bringen, wie Sie gesagt haben?
Ja, das ist sicher. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr angetrieben von Dingen, die ich mir vorgenommen habe, umzusetzen. Das ist das eine, aber das andere sind die Menschen. Schon immer faszinieren mich auch die hochgradige Irrationalität von Menschen. Das ist etwas, womit ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, mich auch über wissenschaftliche Studien, die ich gerne lese oder Ausbildungen, die ich gerne mache, das zu erkunden. Und 2012 und 2017 wurden sogar auch Wirtschaftsnobelpreise dafür vergeben. Das heißt, das ist gut angekommen. 2012 war der Daniel Kahneman, oder Kahneman, der Thinking Fast and Slow. Das war für mich schon ein wirklich bahnbrechendes Werk. Und 2017 der Richard Taylor, der ein Buch publiziert hat, das für uns im Customer Experience Bereich sehr wegweisend ist, wo, glaube ich, einer der ersten Sätze ist, der Homo economicus ist tot. Den hat es nie gegeben. Das war nur so eine Fantasiefigur. Wir sind hochgradig irrational als Menschen, aber wir verhalten uns nach Mustern. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, das ist eine spannende Aussage. Sie bezeichnen sich ja selber als CX-Pionierin. Vielleicht gehen wir auf das noch ganz kurz ein. Was ist CX überhaupt und was macht denn eine CX-Pionierin aus?
Gute Frage. Also CX. CX steht für Customer Experience, das Kundenerlebnis. Und damit meinen wir, wenn wir CX sagen, meinen wir alle Erlebnisse, die ein Mensch mit einer Organisation hat, auf dem Weg, sein Bedürfnis zu erfüllen. Da haben wir wieder diese Wünsche und Bedürfnisse. Und Pionierin, ich war in der Telco-Branche sehr lange tätig, zuerst für die Privatkunden verantwortlich und nachher habe ich eben die Transformation mit gestalten dürfen und war Programmleiterin für die Transformation. Und wir haben damals, und das war so 2010 rundherum, schon dieses Thema CX aufgegriffen gehabt. Da hat es im deutschsprachigen Raum noch niemanden gegeben, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Wir haben dann Briten gefunden, die haben uns dann begleitet, das waren Berater. Und da war wieder dieses Thema im Mittelpunkt der Mensch. Man muss die Menschen verstehen und sie gut mitnehmen. Und wir haben dann die ganze Transformation nach diesen Prinzipien aufgestellt. Das sind wir übrigens auch bei dem Schlagwort Design Thinking. Das war auch etwas. Also mal verstehen, was ist denn das eigentliche Thema? Und dann Lösungen dafür gestalten. Und da muss ich eben auch verstehen, wie unterschiedliche Menschen ticken. Und Pionierin deswegen, weil wir dann, ich habe mich ja mit meinem zuerst Chef bei der, also A1 war das Unternehmen, danach mein Co-Programmleiter, ich habe mich ja dann 2012 selbstständig mit ihm gemacht. Und wir haben dann gleich eine Fachkonferenz ins Leben gerufen, weil er gesagt hat, wir müssen uns mit Menschen über das austauschen, weil niemand weiß, was CX ist. Die gibt's mittlerweile noch immer, seit 13 Jahren. Sicher weit über 300 Vorträge zum Thema CX auf dieser Konferenz gehört. Auch jedes Mal selber einen Keynote gehalten. Das heißt, das Thema schreibe ich mir schon auf die Fahnen. In Österreich habe ich das vorangetrieben, gemeinsam mit dem Peter und vielen anderen Menschen. Aber wir waren so die Urtruppe und die meisten oder viele Menschen, die heute in Österreich in großen Organisationen Customer Experience vorantreiben, kennen wir persönlich, haben sie persönlich ausgebildet und haben sie auf ihrem Weg begleitet.
Bleiben wir bei diesem Stichwort Customer Experience, aber wie hängt denn das mit der kollegialen Führung zusammen, um die es heute geht? Ja. Beim einen geht es ja stärker um die Kundenzentrierung, so wie ich das jetzt richtig verstehe, und beim anderen, wie ein Unternehmen geführt wird, oder?
Genau. Wenn Sie wollen als Organisation, dass die Organisation sich am Kunden ausrichtet, das hat einmal den einen Charme, dass sich alle auf ein Ziel im Außen fokussieren. Wenn ich sage, okay, das Customer Experience ist am wichtigsten. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Ziel, das im Außen liegt. By the way, jede Organisation hat ja nur ihre Daseinsberechtigung, wenn es ein Außen gibt. Weil wenn es kein Außen gibt, braucht man kein Innen. So, also wir fokussieren uns aufs Außen. Und das heißt, wir müssen viele, viele, viele einzelne Puzzlesteine in ein großes Bild zusammenbringen, damit am Ende des Tages ein Kunde ein gutes Erlebnis hat. da müssen alle an einem Strang ziehen. Wir kennen alle diese Schlagwörter, aber damit wir alle an einem Strang ziehen, müssen wir eigentlich bereichsübergreifend zusammenarbeiten. Und die Realität in Organisationen ist aber doch heute meistens, dass sie funktional aufgestellt sind. Und so wie ich es erlebe in Organisationen, alle an einem Strang ziehen, naja.
Das ist schwierig öfter.
Auch noch ein bisschen einen Weg zu gehen. Und daher ist für mich die Organisationsentwicklung, und ich habe es ja eben erzählt, ich habe das damals mit Career, diese Ausbildung gemacht, ein Mittel zum Zweck, um die Kundenzentrierung am Boden zu bringen. Also wir machen das nicht als Selbstzweck, weil es so lustig ist, sondern es ist die Organisationsform, die heute in Zeiten, wo wir mit sich rasch verändernden Umständen konfrontiert sind, ich gebe nur ein paar Schlagwörter, wir haben Corona erlebt, wir haben die Ukraine-Krise, wir haben die Klimawandel, wir haben Generationen, die heute in den Arbeitsmarkt eintreten und ganz andere Sehnsüchte, Wünsche und Hoffnungen haben. Also eine Vielfalt von sehr unterschiedlichen Einflussfaktoren, die in den Organisationen meines Erachtens dazu führen müssen, dass wir eine völlig neue Art für uns entwickeln, wie wir zusammenarbeiten. Und dann sind wir beim kollegial geführten Unternehmen.
Was ist da die Idee dahinter? Vielleicht beschreiben Sie einmal aus Ihrer Sicht.
Die Idee hat mich schon vor 30 Jahren angesprochen, weil ich fand Hierarchie immer komisch, ganz ehrlich, weil ich immer gedacht habe, mir braucht eh niemand anschaffen, was ich tue. Und wenn mir jemand was anschafft, was ich nicht tun will, mache ich es sowieso nicht. Also es war irgendwie so ein, war halt da. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass ich immer recht viel Freiraum gehabt habe. Dadurch konnte ich viele Dinge auf den Boden bringen. Und die Idee unter dem kollegial geführten Unternehmen ist folgende, dass es nicht mehr das exklusive Recht von Führungskräften ist, Führungsarbeit zu machen. Und jetzt können wir lang darüber sprechen, was ist Führungsarbeit, sondern dass das ein dynamisches Recht der vielen ist, dass sich jeder, der sich oder jede, die sich dazu berufen fühlt, punktuell für ein gewisses Thema selber ziehen kann. Das heißt, die Führungsarbeit verteilt sich auf mehreren Schultern und so ein Schlagwort von Bernd Österreich und Claudia Schröder, die das in dem Buch publiziert haben, ist von der Führungskraft zur Führungsarbeit. Weil Führungsarbeit brauchen wir und je mehr Menschen in Organisationen sind, desto mehr Führungsarbeit ist notwendig.
Warum ist es denn überhaupt notwendig, sich mit solchen neuen Führungsmodellen auseinanderzusetzen? Haben die alten Führungsmodelle, wie wir es vielleicht eh gerade angesprochen haben, ein bisschen ausgedient, würden Sie sagen? Oder eben, es funktioniert nicht richtig?
Also ich habe meine Masterthesis zu diesem Thema geschrieben und das wirklich mich viel Zeit damit beschäftigt.
Also da könnte man mehrere Podcast-Folgen
ja, genau. Die Frage ist, hat Führung im alten Stil, und da meinte ich jetzt Command and Control zum Beispiel, tatsächlich gut funktioniert? Naja, solange es Menschen gibt, die sich unterordnen und den physisch stärksten oder psychisch stärksten als Führungskraft akzeptieren, ja, das tun wir meistens in Krisen, wir können das gut beobachten. Nicht? Dann hat es lange Zeit, wie ich in den Job eingetreten bin, war gerade dieses Management by Objectives. Also wir waren alle kleine Rädchen in einer großen funktionierenden Maschine, jeder hat Zielvorgaben bekommen und dann hat man sich halt vorgestellt, dass das Werkel funktioniert. Das hat auch bis zu einem gewissen Maß ganz gut funktioniert, wie die Zeiten stabil waren. Ob die Menschen dabei glücklich waren, I doubt it. Meine persönliche Hypothese ist, die ganzen Burnout und psychischen Erkrankungen haben auch Depressionen, die ja massiv zugenommen haben, haben da auch ihren Ursprung. Aber wer will ein Rädchen in einer Maschine sein? Niemand. So, das heißt, wir brauchen jetzt die nächste Evolutionsstufe. Da kam plötzlich der Mensch in den Mittelpunkt, Customer Experience, das Zeitalter, wo plötzlich Kunden auch Teil der Organisation sind, wo plötzlich Sinnstiftung ein Thema wurde, all diese Dinge. Und die nächste Stufe, die ich jetzt sehe, ist eben, man sagt auch, die Thiel Organization. Das ist wieder ein Buch von Frédéric Laloux, der in seinem Buch beschreibt, was sind so die Organisationsformen, mit denen wir heute gut unseren Tag gestalten können. Und da verschwindet eben dieses Führungsrecht von wenigen, die das exklusiv innehaben, hin zu einer Selbstorganisation, hin zu einer größeren Sinnstiftung, wo Menschen sich tatsächlich fragen, was ist mein Daseinszweck ganz grundsätzlich. Das Letzte, was der Laloux in seinem Buch beschreibt, das heißt Reinventing Organization, und das hat auch nochmal einen spannenden Bezug zu, wie Menschen ticken, weil es gibt ein Konzept, das heißt das Konzept der Ich-Entwicklung. mit dem ich mich wirklich schon jahrzehntelang beschäftige und auch viele Ausbildungen in diese Richtung gemacht habe. Und Lalou ist hergegangen und hat dieses Konzept der Ich-Entwicklung auf Organisationen übersetzt. Und die höchste Stufe, die er beschreibt in diesem Buch, ist eben diese Teal Organization. Man sagt auch antifragile Organisation. Über dieses Wort gibt es ein ganzes Buch, was wirklich sehr spannend zu lesen ist. Aber was bedeutet antifragil? Antifragil bedeutet, weil wenn wir jetzt das Wort fragil hernehmen, meinen wir zerbrechlich damit. Das Gegenteil wäre eigentlich robust. Nicht? Also was ist antifragil im Gegensatz zu robust? Also antifragil beschreibt das so, wenn eine Vase runterfällt, weil sie fragil ist, ist sie kaputt. Nicht? Und wenn sie eine antifragile Vase wäre, wäre sie runtergefallen und es wäre was Besseres daraus entstanden. Das ist eine antifragile Organisation. Und dort gehen wir hin. Also die Organisationen müssen sich konstant neu erfinden, weil sich die Welt da draußen verändert. Und wenn eine Organisation diese Fähigkeit hat, antifragil zu sein, kann sie mit diesen sich dauernden, veränderten Dingen gut arrangieren. So kann man es, glaube ich, ganz gut betreiben. Und das ist ein bisschen so die Idee, die auch das Diakoniewerk hat. Nicht? Die haben ja ununterbrochen sich ändernde Gegebenheiten. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, was der inhaltliche, was die heute so den ganzen Tag machen, da betreuen die ja Kundinnen, Klientinnen auf ihrem Weg. Da ist jeder Tag anders. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter muss jeden Tag neu auf den Menschen vis-à-vis einlassen und ihn gut durch den Alltag begleiten. Und es gibt, glaube ich, auch eine große, große Vision, die ich extrem charmant finde, nämlich die Vision, dass die Menschen, die betreut werden, jetzt Piloten und Pilotinnen ihres Lebens sind. Also die wissen selber ganz gut oder spüren ganz gut, was gut für sie ist. Manchmal muss man sie sogar ein bisschen stupsen, dass sie Neues erkunden. Und das passt ganz wunderbar eben auch zu dem kollegial geführten Unternehmen, weil das auch so eine Grundidee ist. Es liegt irrsinnig viel Potenzial in Menschen drinnen, das sie nicht immer gleich selber sehen. Und manchmal muss man ihnen Gelegenheit geben, das zu erkunden, liebevoll begleitet, um völlig neue Wege zu gehen. Und das finde ich sehr, sehr ansprechend. Du hast in der Intro auch gesagt, Nächstenliebe und Menschen, eine hoffnungsvolle Zukunft. Das sind, glaube ich, so Wörter, die mich gut abholen. Jeder Mensch soll seine Potenziale und jeder Mensch hat Potenziale erkunden können und entfalten können. Und wir wissen, dass es hilfreich ist, wenn man da manchmal ein bisschen jemand an seiner Seite hat. Das ist mein Job hin zu Organisationen. Und das macht, glaube ich, auch die Diakonie, das Diakoniewerk mit ihren Kundinnen und Kunden.
Jetzt sind wir ja eh sehr gut gerade beim Beispiel Diakoniewerk. Vielleicht die Frage trotzdem dazu, von den Grundvoraussetzungen her, was braucht denn ein Unternehmen, um in diesen Prozess sich umwandeln zu können? Und ist da das Diakoniewerk quasi dann prädestiniert gewesen wahrscheinlich?
Ich bin ja da sehr streng und ich glaube, das Diakoniewerk kann jetzt schon ein Lied davon singen. Das geht nur, wenn die Top-Führungsspitze das initiiert. Das geht nur top-down. Und wenn ihnen klar ist, was das bedeutet. Weil die Ersten, die etwas verändern müssen in ihrer Führungsarbeit, ist eben die Top-Spitze. Und das habe ich damals übrigens auch in meinem Blogartikel, wo ich so euphorisch war, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, gleich aufgegriffen. Weil wir kriegen sehr oft die Anfragen, wir begleiten ja Organisationen, wo Vorstände oder Geschäftsführer oder Führerinnen, aber meistens sind es Männer, auf uns zukommen und das super finden und alle sollen sie verändern.
Nur sie nicht.
Na, selbstverständlich, ja. Und das kann nicht funktionieren, weil das klingt ja alles sehr charmant, nicht? Die Leute sind alle selbst organisiert und motiviert und checken sich alles selber. Ja, eh, man kann das auch tatsächlich erreichen. Wir sind ja selber in der ZIGS-Agentur auch so organisiert, aber das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Von jeder will, also wenn wir jetzt bei A sind und B ist das selbstorganisierte, kollegial geführte Unternehmen, jeder will nach B, aber dass es einen Weg von A nach B gibt und dass der durchaus mal ein bisschen Zeit dauert und auch mal anstrengend ist, das blenden die Leute ganz gerne aus. Was aber die Belohnung ist, und das sage ich jetzt wirklich auch als volle Überzeugung, wir haben ja doch schon einige Organisationen begleitet und leben es selber, es ist die viel lässigere Art, die viel erwachsenere Art, zusammenzuarbeiten. Man hat viel mehr Freude und Spaß, weil Menschen Freude und Spaß entwickeln, wenn sie sich selbst verwirklichen können. Und weil es absolut stärkenorientiert ist. Jeder kann Dinge gut und es ist doch wunderbar, wenn man die auskundschaftet, was ist es, vielleicht mal was Neues ausprobieren kann und einfach mehr Freude hat. Weil jeder, der nicht reich geboren ist, schlechte Nachricht, ihr müsst dann noch ein bisschen arbeiten gehen. Und da wäre es doch nett, wenn es einfach Spaß macht. Ja.
Das stimmt. Bleiben wir aber trotzdem noch ein bisschen einen Step davor. Ja. Auf welche Widerstände stoßen denn Pionierinnen, wie Sie es sind, dann trotzdem in der Begleitung von Unternehmen in den Transformationsprozessen? Sie haben es eh angesprochen, dann sagt einer der Chefs vielleicht, das ja alle, ich passt eh bei mir. Ja. Und vor allem auch, welche Ängste gibt es auch von Seiten der Mitarbeiterinnen?
Also ich fange mit den Widerständen an. Man muss ins Vertrauen gehen und man muss seine Macht abgeben. Die Ersten, die das tun müssen, sind die Führungskräfte. Daher setzen wir zu 1000% auf dem Prinzip Freiwilligkeit. Keine Führungskraft wird dazu gezwungen und ich würde auch massivst davon abraten, das soll eine Führungskraft und sie soll das dann entscheiden, wenn sie gut verstanden hat, was es bedeutet. Für die Mitarbeiterinnen, auch die sollen dem Prinzip Freiwilligkeit verpflichtet sein, nämlich das, was sie in die Selbstorganisation übernehmen. Also wir sprechen da immer von dem Sog-Prinzip. Das heißt, und das ist dann, wenn man es dann das erste Mal macht, und ich habe ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte, das ist jetzt nicht super dramatisch, aber wir mussten ein Sofa einkaufen bei uns in der ZIX-Agentur für den Eingangsbereich und das ist echt nichts, womit ich mich beschäftigen möchte. Ich habe auch nicht so den tollen Geschmack. Da gibt es viel, viel Berufenere in unserem Team. Ja, und dann steht halt irgendwann das Sofa da. Punkt. Und dann muss man damit leben, dass man da nicht mehr eingebunden war. Kann ich wunderbar damit leben. Für meine Mitarbeiterin war das am Anfang außergewöhnlich. Die haben auch eine eigene Bankomatkarte und Kreditkarte. Und wenn sie meinen, wir müssen irgendwas besorgen, dann wird das halt besorgt. Ich sehe es eh am Konto, wenn was abgebucht ist. Bis hin zu, wir haben überhaupt keine Arbeitszeiten mehr. Jeder arbeitet dann, das geht halt bei uns im Business, wann es für ihn am besten passt. Wenn wir Workshops haben, dann müssen wir halt da sein, das ist eh klar. An dem Ort, wo es für ihn am besten passt, zu der Zeit, wo es für ihn am besten passt. Das geht so weit, dass wir Gleitzeitvereinbarung, also rechtliche Rahmenbedingungen gibt es ja noch, die ist von uns Montag bis Sonntag zwischen 6 und 22 Uhr, kann jeder arbeiten, wo er möchte und wie er möchte. Und vor 2 Jahren sind dann meine lieben Kolleginnen auch auf mich zugekommen und gesagt, sie würden gerne auf eine 4-Tage-Woche gehen, also dass wir freitags nichts mehr arbeiten. Und dann haben wir einfach die Toolbox von kollegial geführten Unternehmen zu Rate gezogen, haben das prozessiert, haben einen Versuch gestartet und jetzt sind wir praktisch schon Ende des 2. Jahres, funktioniert hervorragend. Mhm. Hat es ein bisschen Übergangszeit gebraucht? Ja, natürlich. Muss man viel miteinander sprechen? Ja. Vielleicht auch noch etwas, wovon sich Menschen manchmal ein bisschen irritiert sind. 1000%ige Transparenz. Es wird über alles gesprochen. Verzicht auf Leugnung. Jeder Elefant, der im Raum ist, wird angesprochen. Und das ist auch für manche Leute neu. Vor allem für die Mächtigen. Weil sich der Illusion hinzugeben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht mitkriegen, was da teilweise abgeht, das ist wirklich naiv. Natürlich kriegen sie es mit. Und ich halte es für viel, viel geschickt, dass man halt einfach drüber spricht. Und es führt auch dazu, dass halt, wie soll ich sagen, so ein bisschen toxisches Verhalten keinen Platz mehr hat, weil es wird einfach adressiert. Und das ist bei sehr vielen Organisationen eine große Änderung, dass man über Dinge spricht.
Schauen wir vielleicht noch einmal gemeinsam aufs Diakoniewerk. Wenn Sie es beschreiben müssten, also zum Beispiel, wenn Sie es jetzt mit einer Person vergleichen würden, welche Wörter würden Ihnen dann einfallen für diese Organisation?
Ich finde es extrem cool vom Gründungsgedanken her und es gefällt mir sehr, 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 dass es von Frauen gegründet wurde. Starke Frauen, die in ihrer Zeit sich für Menschen eingesetzt haben, die am Rande der Gesellschaft waren. Das finde ich extrem inspirierend und ich glaube, auf diesen Gründungsgedanken kann man extrem viel aufbauen. Und ich erlebe viele tolle Menschen im Diakoniewerk, die, glaube ich, schon auch von diesen Gedanken beseelt sind. Die haben das irgendwie in ihrer DNA. Cool, notwendig, sehr innovativ, so ein mutiger Weg, den sie gehen. Könnten wahrscheinlich auch einen einfacheren Weg gehen. Auch diese Lust-Dinge zu erkunden. Und das ist schon irgendwie so die Grundbodenbeschaffenheit, die wir brauchen, damit wir überhaupt in so einen Versuch gehen können.
Welche Empfehlungen gibt es denn Ihrerseits für den Weg, den das Diakoniewerk gerade geht? Gibt es so ein bisschen was wie ein Erfolgsrezept für gelingende Transformation?
Ja, ich werde jetzt bald einen Kalender rausgeben mit so Kalendersprüchen. Aber sie sind, die passen einfach. Das eine ist, der Weg ist das Ziel. Und das Ziel werden wir nie erreichen. Weil die Welt wird sich laufend verändern. Ich glaube, es wird sich eine Haltung herauskristallisieren, die ich aber schon wirklich gut erlebe im Diakoniewerk. Da sind schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, reife Persönlichkeiten. Das ist das eine. Die Wege entstehen beim Gehen. Also das ist vielleicht etwas, Geduld ist auch eine Qualität, die man mitbringen sollte. Geduld und Vertrauen. Vertrauen in den Prozess, dass sich die Dinge entfalten werden. Und der letzte Spruch, der Weg legt sich den Gehenden unter die Füße. Man muss halt mal starten und aus dem, was sich da zeigt, und dann sind wir wieder in diesem Design Thinking, dass ja dieses nicht lineare hat, sondern Ursache und Wirkung bedingen einander und ich muss das gut verstehen. Man geht auch, wenn man in die kollegiale Führung geht, kleinschrittig erprobend herantasten, aus einer lernenden, neugierigen Haltung heraus. Und wir versuchen immer wieder auch in eine sehr neutrale Position zu kommen und zu sagen, okay, was zeigt sich da jetzt? Und was machen wir damit? Welche Interventionen setzen wir, damit es wieder einen nächsten guten Schritt in eine gute Richtung gibt? Also diese lernende Haltung, staunende Haltung, neugierige Haltung, ist, glaube ich, so eine Grundgeschichte, die man verinnerlicht haben sollte. Was soll schon passieren? Wir sitzen ja nicht im Not-OP, wo man Gehirnoperation macht.
Mein ehemaliger Programmchef beim Radio hat immer gesagt, Radio ist keine OP am offenen Herzen. Also macht's bitte, ja. Es kann nichts Schlimmes passieren. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man nichts macht.
So ist es, weil da kann sich dir der Weg nicht unter die Füße legen.
Genau,
ja.
Genau. Abschließend noch, liebe Frau Krimmel, Sie haben ja beruflich, jetzt haben Sie gerade erläutert, sehr viel mit Veränderung und Transformation zu tun. Wie erden Sie sich selber bei so viel Wandel die ganze Zeit rund um Sie?
Tatsächlich mit der Erde. Wir haben ein kleines Häuschen am Land mit sehr viel Garten rundherum. Und in dem bin ich extrem gern mit dem Rasenmäher unterwegs. Ich habe gestern 3000 Quadratmeter mit einem Schieberasenmäher gemäht. Da ist man dann sehr gut geerdet.
Wow, und heiß ist einem auch wahrscheinlich.
Ja, trotz kalter Temperatur. Ich war wirklich nur mit einem T-Shirt. Und also ich gehe gern in die Stille. Und ich habe ja auch erwähnt, mit dieser Ich-Entwicklung, ich mache schon seit vielen Jahren in Oberösterreich am Holzöstersee eben eine Ausbildung für transpersonale Psychologie. Und da bin ich so um die 4 Wochen pro Jahr, wo ich meditiere, also in einer großen Gruppe bin, meditiere, am See spazieren gehe, verschiedene Übungen mache, reflektiere. Das heißt, wenn ich es zusammenfassen würde, ich gehe in die Stille und eher weg vom Menschen, um für mich zu sein.
Sehr schön. Vielen Dank, Frau Krimmel, für Ihre Insights in das Thema kollegiale Führung und vor allem auch für Ihre tolle Begleitung im aktuellen Transformationsprozess des Diakoniewerks. 150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten MitarbeiterInnen über all die Jahre Großartiges geleistet und auch die nächste Zeit bringt sehr viel Neues. Wir dürfen ja in diesem Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf der Reise sehr, sehr gerne mit. Offene Fragen beantwortet wie immer das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten sind in den Shownotes verlinkt. Und noch eine kleine Info abschließend. Wenn ihr auch weiterhin den Dialog hören möchtet, abonniert den Podcast gleich auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Wenn das Spotify ist, dann aktiviert auch gleich die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Dialog erscheint alle 2 Wochen am Dienstag. Liebe Frau Krimmel, ich wünsche Ihnen alles Gute und eine schöne Heimreise nach Wien.
Herzlichen Dank.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.